sehr bewegenden Geschichte, finde ich, von Elia, die mir im Laufe meines Lebens immer wieder begegnet und irgendwie immer wieder anders nah unter die Haut geht, kommen wir jetzt trotzdem nicht mit dieser Geschichte zum Ende unserer Predigtreihe, sondern mit einem anderen Text. Aber sie klingt trotzdem sicherlich auch währenddessen weiter in uns nah. Wer die letzten Wochen da war, hat diese Mini-Predigtreihe mit uns schon durchgemacht. Unser Lieben hoch 4, unsere Gemeindeberufung. Wir haben schon die drei Dimensionen bedacht. Gemeinde lieben, Menschen lieben, Welt lieben und heute kommt Gott lieben. Vielleicht habt ihr die ersten drei auch nicht nur in den letzten Wochen gehört und bedacht, sondern auch schon an der einen oder anderen Stelle in die Tat umgesetzt im Alltag. Jetzt kommt, finde ich, die Krönung oder vielleicht auch die Basis, je nachdem, wie rum man das sehen will. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall das, woraus die anderen drei überhaupt erst so erwachsen. Gott lieben. Da hake ich schon direkt ein und frage mich ja, was ist denn lieben eigentlich? Christian hat das eben schon ein bisschen angestupst, wie unterschiedlich man das füllen kann. Wir, wenn wir über Lieben reden, auch in den letzten Wochen, wiederholen immer wieder diese biblische Erkenntnis, dass in der Bibel Lieben nicht vor allem ein Gefühl ist. Aber ich finde, gerade bei der Formulierung Gott lieben, wird auch noch eine andere Dimension oder eine andere Bedeutung deutlich, nämlich Priorität geben. Das, was ich liebe, dem gebe ich Priorität. Und da stellt sich jetzt ja ganz am Anfang schon mal die Frage, wem oder was in deinem Leben gibst du die Priorität? Und dann im nächsten Schritt, wie kann das konkret aussehen, dieses Priorität geben? Ich finde, das ist eigentlich so ein Dauerbrenner. Wenn man irgendwo was zu Zeitmanagement liest, ist was eigentlich immer so gleich schon der erste Tipp, ne, dass man das, wenn man das. Aber es geht ja nicht nur um Zeitmanagement dabei. Und ich finde, dass in diesen letzten 2 Jahren, fast schon 2,5, die hinter uns liegen, in dieser Zeit der Pandemie, das irgendwie nochmal auch eine andere Relevanz bekommen hat mit den Prioritäten geben. Ist zumindest mein Eindruck. Wir müssen ständig irgendwas entscheiden. Wir müssen andauernd abwägen, was das richtige Verhalten jetzt gerade ist. Was mir in diesem Moment so wichtig ist, dass ich dafür vielleicht auch was riskiere. Also wer verreisen will, hat in den letzten 2 Jahren dann oft in den 2 Wochen, bevor er verreisen wollte, auf alle anderen Kontakte verzichtet, damit man diese Reise antreten kann. So, in dem Sinne. Oder wenn man eine Familienfeier hatte, wo man die alte Oma treffen wollte, hat man dafür dann die Kinder 2 Wochen lang nicht in den Kindergarten gehen lassen. Wir mussten ständig Prioritäten setzen. Auch wer mir gerade so wichtig ist, dass ich mich mit dieser Person treffen möchte, weil man sich ja zeitweise, kommt uns jetzt schon lange wieder hervor, aber man durfte sich ja wirklich nur mit sehr eingeschränktem Personenkreis oder sehr eingeschränkter Zahl an Personen treffen. Also ich würde sagen, wir haben eine intensive Schulungszeit in Sachen Prioritäten setzen hinter uns. Und darum passt das total gut, uns auch mit diesem Blick, finde ich, anzuschauen, was Jesus geantwortet hat, als er gefragt wurde, was ist eigentlich bei all dem vielen richtigen, wichtigen, guten, was man tun soll, das wirklich Wichtige, das Allerwichtigste, das, worauf wir unsere Priorität setzen sollen. Und da hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Wobei man muss eigentlich sagen, nicht Jesus hat das gesagt, sondern er hat ja den Schriftgelehrten, der ihn gefragt hat, gesagt, was liest du, was steht geschrieben? Und der hat das geantwortet und Jesus hat dann gesagt, du hast richtig geantwortet. Also zur Korrektheit nochmal. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das klingt, finde ich, zugleich sehr anspruchsvoll und sehr simpel. Den zweiten Teil, dieses Menschenlieben, haben wir vor 2 Wochen intensiver betrachtet, Wer da war, erinnert sich vielleicht an Petrus und Johannes vor dem schönen Tor im Tempel, der dem Bettler sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, und ihn zurückführt in ein ganzes heiles Leben in Gemeinschaft. Aber dieser erste Teil, der steht auch nicht zufällig vorneweg. Du sollst Gott lieben, weil das die Voraussetzung für die Menschenliebe überhaupt erst ist. In 1. Johannes 4, 20 heißt es, wer sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. Also die ersten Christen, die hatten diese Verbindung ganz, ganz klar. Gott lieben in Jesu Sinn, das ist mehr als ein religiöses Gefühl. Und das ist auch mehr als Opfer bringen in den Tempel und fromme Lieder singen. Das ist tatkräftig. Aber dieses Gebot der Nächstenliebe, auf das manche ja heute das Christsein gerne reduzieren, ist halt auch doch nur die eine Hälfte. Vielleicht ist es manchmal die äußerlich sichtbarere. Aber heute gucken wir uns ganz bewusst Gott lieben an. Mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Weil dieser vierte Punkt hier mit dabei steht, habe ich den Vers, über den wir jetzt ganz nachdenken wollen, aus Lukas genommen. Er kommt auch bei Markus und bei Matthäus vor, aber der Verstand, den hat nur der Lukas dabei. Und ich finde ihn eine tolle Ergänzung. Und es ist ein Lieben hoch vier, wie unsere Gemeindeberufung. Lieben hoch vier mit Herz, mit Seele, mit Kraft und mit dem Verstand. Und zwar immer wieder dieses Wort ganz. Mit ganzer Seele sollst du den Herrn lieben. Und mit deinem ganzen Verstand. Nicht irgendwas ausschalten, wegdrücken, sondern umfassend mit allem, was dich ausmacht, sollst du Gott lieben. Ich bin in der Predigtvorbereitung auf ein Buch von Bernard von Clairvaux gestoßen. Das ist einer der, ich würde schon sagen, der bedeutendsten Geistlichen und Theologen des Mittelalters. Das heißt, warum man Gott lieben soll. Zuerst dachte ich, hä, was für eine Frage. Ist halt so, soll man, sagt Jesus schon, sagt das Alte Testament schon, ist doch klar. Aber dann fand ich, doch, das ist ja eine Frage, die man sich durchaus mal stellen kann. Das Buch beginnt, Bernard von Clairvaux, gleich im ersten Abschnitt mit den Worten, der Grund, Gott zu lieben, ist Gott. Und dann beschreibt er Gott als unendlich großzügig, liebenswert und schön. Und er schreibt, von Gott her kommen uns Brot, Sonne und Luft. Von ihm her kommen Würde, Erkenntnis und Tugend. Aber vor allem erhalten wir von Gott zwei große Geschenke, uns selbst und Gott selbst. Bernard schreibt, bei seinem ersten Werk, der Schöpfung, gab er mir mich. Bei seinem zweiten Werke, Offenbarung und Erlösung, gab er mir sich selbst. Und dann schreibt er weiter oder argumentiert er weiter, weil Gott so ist, so durch und durch großzügig, so liebevoll, so schön, kann Gott, sobald wir ihn wirklich erkannt haben und sobald wir auch nur eine Ahnung davon haben, wer er wirklich ist, eigentlich nur geliebt werden. Wenn man das erkannt hat, hat man gar keine Auswahl mehr. Und als Reaktion auf Gottes Liebe, die wir dann erkannt haben im Herzen, beginnen wir zurückzuleben. Jeder Glaube, jede Form von positiv gelebter Religion ist deshalb, so Bernard von Clairvaux, Affectus, non contractus, also Zuneigung und nicht ein Vertrag. Ich glaube, darin sind wir uns ja alle einig. Es geht beim Christsein nicht darum, dass wir angestrengt korrekt handeln und so gut das Handeln auch sein mag, sondern es geht schon um uns als ganzen Menschen inklusive einer Herzenszuwendung. Wir stehen mit Gott nicht in irgendeinem Vertragsverhältnis, so von wegen Gott sagt, du, wenn du dies oder das tust, dann tue ich dir jenes. Also ich segne dich, wenn du auch gut zu den anderen bist. Die Grundlage erstmal ist der Segen. Die Grundlage ist Gottes Liebe. Die Grundlage ist, dass er uns alles geschenkt hat. Und wenn ich das begreife, irgendwo in mir ein Fitzelchen von Ahnung davon habe, dann möchte ich mich ihm ja ganz schenken und ihn lieben. Der Grund zu lieben, der Grund Gott zu lieben, ist Gott. Unsere Liebe ist Antwort auf seine Liebe. Und zwar denkt das Bernard von Clairvaux total in der logischen Konsequenz, sobald ich Gott wirklich kennengelernt habe, kann ich gar nicht anders, als ihn zu lieben. Also ist als erstes schon mal festzuhalten, unsere Liebe ist immer schon der zweite Schritt. Es ist immer schon die Antwort. Wir müssen da nichts vorausbringen. Weil Gott uns zuerst liebt, lieben wir ihn. Aber wie liebt man ein Wesen, das man nicht sieht? Wie liebt man jemanden, der einem nicht als Person gegenüber sitzen kann und der nicht mit dir einfach mal einen Kaffee trinkt? Wir haben versucht, dieses Lieben, das ja nicht nur uns als Einzelnen geboten ist, sondern wo wir gesagt haben, das ist auch unsere gemeinsame Berufung als Gemeinde. Nicht nur jeder Einzelne soll Gott lieben, sondern wir als Gemeinschaft zusammen sind dazu berufen, Gott zu lieben. Wir haben versucht, das in 4 Werten auszudrücken, irgendwie so ein bisschen kleiner zu machen, woran wir das packen können und woran wir auch dann ja nicht messen können, aber doch in irgendeiner Weise aktiv werden können, diese Liebe auszudrücken und die wir gemeinsam als Gemeinde auch pflegen wollen, diese 4 Werte. Und die lauten anbeten, vertrauen, nachfolgen und mit seinem Wort leben. Wir fangen mal mit seinem Wort leben an, weil ich glaube, dass hier die Grundantwort auf die Frage liegt, wie kann das überhaupt gehen? Weil ich überzeugt bin, um jemanden zu lieben, muss man diese Person kennen. Man muss sie in irgendeiner Weise kennengelernt haben. Man muss sich mit ihr beschäftigt haben. Und dieses Kennenlernen geschieht, indem man mit ihr Zeit verbringt. Kennenlernt, was ihr wichtig ist. Wie diese Person ist. Und das gilt genauso wie für jeden Menschen, auch für Gott. Um Gott kennenzulernen, gibt es keinen besseren Weg, als mit seinem Wort zu leben, wie es unser Wert aussagt. Und davon ist Bibellesen ein entscheidender Teil. Am besten regelmäßig. Am besten immer und immer wieder. Weil die Texte der Bibel zwar gleich bleiben, aber wir uns ja verändern. Und was sie uns zu sagen haben, verändert sich. Die Geschichte kenne ich schon, das muss ich nicht nochmal lesen, wird dem überhaupt nicht gerecht, wie sehr die Bibel ein Buch fürs Leben ist. In dieser Bibel begegnet uns Gott ja auf so viele unterschiedliche Weisen. Allein schon in der Geschichte von Elia wird eine unglaubliche Spannbreite deutlich zwischen einem Gott, der ja durchaus auch für sich kämpfen lässt, mit dem Schwert, aber der auch mit einem ganz zarten, sanften Säuseln Menschen begegnet. Einem Gott, der zornig werden kann und einem Gott, der sich in einer liebevollen Sanftheit Menschen zuwendet und ihren Nöten begegnet. All das finden wir in der Bibel. Aufhören würden, Bibel zu lesen, würde das notwendigerweise dazu führen, dass wir uns ein Bild von Gott basteln, das irgendwie in unseren Verstand reinpasst. Und wo Gott dann eher ein Ebenbild von mir wird, als dass ich immer mehr zu einem Ebenbild Gottes werde, was er dadurch prägen möchte, dass ich ihn kennenlerne. Und das durch das immer weiter neu entdecken und tiefer eintauchen darin, wie er sich in der gesamten Bibel vorstellt, ganz besonders aber in Jesus Christus. Manchmal werden da Texte, die einem jahrzehntelang nichts zu sagen hatten, plötzlich zu einem Wort, das mitten ins Herz trifft. Das haben bestimmt viele von euch schon erlebt. Und manchmal ist es auch andersrum. Wie sehr die Bibel wirklich ein Buch fürs ganze Leben ist, das erfährt man aber nur, wenn man sie selber liest. Die kleinen Ausschnitte, die euch jemand am Sonntag vorliest oder euch predigt, sind immer nur kleine Ausschnitte. Und ich bin überzeugt, dass das eine bewusste Prioritätensetzung erfordert. Aber habt ihr das bisher unter dieser Überschrift gedacht? Bibellesen hat was mit Liebe zu tun? Mit meiner Liebe zu Gott, weil ich ihn dadurch kennen und lieben lerne und auch mit Gottes Liebe zu mir, weil er mir ja dadurch begegnen will. Gott will dir in der Bibel, wenn du sie liest, begegnen. Durch seinen Heiligen Geist rührt er dein Herz an. Vielleicht, nee, ganz sicher wahrscheinlich, nicht jedes Mal. Ich habe schon sehr oft Bibel gelesen und es hat mich nicht in der tiefsten Tiefe getroffen. Aber ich habe auch schon sehr oft Bibel gelesen und er hat zu mir gesprochen. Es ist nichts, was man programmieren kann. Aber wenn man es ganz lässt, passiert es auch ganz sicher gar nicht. Ich beobachte, dass das Bibellesen auch unter uns FreikirchlerInnen leider ziemlich aus der Mode gekommen ist. Und ich finde das traurig, weil ich wirklich glaube, dass wir nirgends sonst so viel Nahrung für unseren Glauben aufnehmen können und Gott kennenlernen. Im 4. Jahrhundert hat der Kirchenvater Basilius die Bibel mit einer Apotheke verglichen, die mit allen Heilmitteln reich bestückt ist. In ihr seien, so Basilius, alle Wahrheiten niedergelegt, alle Arzneien, um von den Krankheiten der Seele zu genesen, alle Mittel zur Stärkung und Kräftigung des Seelenlebens. Und der, ich finde, immer wieder sehr inspirierende katholische Theologe Romano Guardini, der im letzten Jahrhundert gelebt hat, der sagte, so wie man nicht leben kann, wenn man nicht Speise isst, so kann man nicht christlich leben, wenn man mit dem Wort Gottes nicht im Umgang steht. Es geht nicht. Der Glaube, der die Antwort auf Gottes Wort ist, kann doch nicht lebendig bleiben, wenn die Heilige Schrift in unserem Leben keine Rolle spielt. Gott lieben zeigt sich auch darin, ob wir uns danach sehnen, ihn immer besser kennenzulernen in seinem Wort. Und die Liebe wächst in dem Maße, wie wir ihn suchen und kennenlernen. Mit Gottes Wort leben ist aber noch mehr als Bibel lesen und als mit der Bibel leben. Christus ist nämlich das fleischgewordene, das menschgewordene Wort Gottes. In ihm leben und mit ihm leben, das bedeutet Gott tiefer kennenlernen. In ihm begegnet uns Gottes Liebe in unüberbietbarer Weise. Und darum haben wir diesen Wert nicht einfach nur genannt Bibel lesen oder mit der Bibel lesen. Ich erinnere mich noch, wie wir darum gerungen haben, das auszudrücken, sondern mit Gottes Wort leben, mit Jesus leben. Und das nennen wir dann auch Nachfolge. Das ist unser zweiter Wert. Nachfolge heißt, dass wir uns von Jesus prägen lassen. Dass wir ihm nicht nur zuschauen beim Wirken. Könnte man ja auch. Einfach nur zugucken, was Gott tut, zugucken, wie Jesus wirkt. Kann man sogar Bibel lesen und einfach nur zugucken. Sondern Nachfolge heißt, wir lassen uns mit hineinnehmen in seine große Mission, Menschen auf dieser Welt erlebbar Gottes Liebe erleben zu lassen. Nachfolge bedeutet Jüngerin und Jünger sein, von Jesus lernen, zum Beispiel von ihm lernen, wie wir die Prioritäten in unserem Leben richtig setzen, wie wir in all den vielen Optionen erkennen, was Gottes Wille ist, was sein Reich sichtbar werden lässt. Nachfolge kann uns durchaus etwas kosten. An diesem Begriff unserer vier Werte, finde ich, wird vielleicht am deutlichsten deutlich, das geht schon um unser ganzes Leben bei diesem Gottlieben. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt unseren Vers übrigens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Mit ganzer Hingabe, nicht irgendwo unter ferner Liefen. Ich sage das immer mal wieder und ich komme mir auch jedes Mal dabei ein bisschen blöd und unbequem vor, aber Christsein ist kein nettes Extra für den Sonntag, für die, die Sonntag nichts Besseres zu tun haben. Nachfolge ist kein zusätzliches Hobby, was man neben den vielen anderen Dingen auch noch macht. Nachfolge ist Lebenshingabe. Wer Gott die Priorität gibt in seinem Leben und Jesus nachfolgt, der wird selbstverständlicherweise anders leben. Diese klaren Handlungsanweisungen Jesu, die wir im Neuen Testament finden, die sind zu eindeutig, als dass wir sie wirklich ignorieren könnten, wenn wir es ernst meinen mit der Nachfolge. auch wenn wir das auf dieser Welt vielleicht nie vollständig umsetzen werden. Und wenn ich mich hier umgucke, sehe ich unter euch Leute, die mir in manchem sehr viel voraus sind, in dem Umsetzen von manchem, was Jesus sehr deutlich sagt, wo ich immer noch hinter ihm her stolpere. Aber das Entscheidende ist die Grundhaltung, die Richtung, die Priorität. Und jetzt ist das Wunderbare aber ja, dass sich unser Glaube nicht darin erschöpft, richtig zu handeln und Gebote zu befolgen, sondern dass zuallererst die Beziehung steht, die ja eben entsteht, wenn man sich kennt, durch mit seinem Wort leben und durch das enge Miteinander unterwegs sein in der Nachfolge. Und daraus erwächst Vertrauen. Das ist unser dritter Wert. Vertrauen. Gott vertrauen, das ist ein Ausdruck von Liebe. Jede Mutter, jeder Vater weiß das, was für ein Liebesbeweis es ist, wenn das Kind einem vertraut. Wie selbstverständlich auch ein Kind den Eltern vertraut. Und Vertrauen ist ja deswegen so ein Liebesbeweis, weil es der tiefste Ausdruck einer heilen Beziehung ist. Ich glaube, in keinem unserer vier Werte zeigt sich deutlicher, wie sehr unsere Liebe zu Gott einfach eine Antwort ist auf seine Liebe zu uns. Vertrauen können wir Gott, weil wir erlebt haben, dass es sich lohnt, sozusagen, dass er das Vertrauen wert ist, dass er seine Versprechen hält, dass er es gut macht. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber am Ende so, wie es wirklich gut ist, dass er uns versorgt. Und so ein Vertrauen hat Konsequenzen. In Johannes 14, 23 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Ein sehr einfacher Zusammenhang, den Jesus da herstellt. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und dieses Wort Jesu, das da gehalten werden soll, auf das er Bezug nimmt, das steht zusammengefasst einige Verse davor in Johannes 13, 34, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wer Gott vertraut, dass er es gut meint, dass er liebt und dass das der Grund unseres Wesens ist, Geliebte zu sein, der kann sich selbst in einer Weise loslassen und Gott anvertrauen, die Glaubensschritte möglich macht, auf die wir niemals von alleine kämen. Für uns als Gemeinde heißt das auch, ja, wir vertrauen darauf, dass Gott uns Zukunft und Hoffnung schenkt, egal wie es jetzt nach 2 Jahren Pandemie aussieht gerade. Und darum gehen wir weiter, vorwärts, weil wir ja auf so lange Geschichte zurückgucken können, wo wir sagen können, ja, Gott hat durchgetragen. Gott hat Treue bewiesen. Gott ist da. Darum blicken wir vertrauensvoll nach vorn und nicht sorgenvoll zurück. Und darum suchen wir nach Möglichkeiten, miteinander diese Berufung von dem vierfachen Lieben zu leben. Und darum freuen wir uns an dem, was wir miteinander leben können und vertrauen Gott, dass er uns auch weiter gut versorgen, leiten und beschenken wird. Vertrauen nährt sich aus guter Erfahrung und die haben wir ja wohl zuhauf. Ihr habt bestimmt den Bogen bemerkt, den wir jetzt durch unsere Werte gegangen sind, um auszuloten, was dieses Gottlieben für uns ganz konkret bedeuten könnte. Für uns als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde. Alles fängt damit an, Gott zu kennen. So, wie er sich uns vorstellt. Nicht so, wie wir ihn uns vorstellen, sondern so, wie er sich uns vorstellt. In Jesus, seinem lebendigen Wort. Also mit seinem Wort leben. Und wenn wir ihn kennen und mit ihm leben, dann prägt das unser Leben und Handeln ganzheitlich, Nachfolge. Und aus dieser engen Beziehung heraus antworten wir auf seine Liebe mit unserem Vertrauen. Und dann kommt noch die Krönung, anbeten. Klar kann das auch jede und jeder alleine zu Hause oder unterwegs im Auto oder in der Natur, aber das ist was anderes als zusammen. Das gemeinsame Gebet und auch das gemeinsame Anbeten mit Liedern, das Preisen der Größe Gottes, seiner Gegenwart, seiner Liebe. Das ist von Anfang an die Aufgabe der Gemeinschaft. Und darum nehmen wir uns auch genau dafür jetzt Zeit.